Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Live-Veranstaltung von fernstudieninfos.de. Mein Name ist Markus Jung und ich freue mich, heute zwei Gesprächspartner der Apollon-Hochschule hier bei mir zu haben. Das ist einerseits Frau Dr. Barbara Meierhofer und andererseits Herr Professor Dr. Michael Masanik. Hallo und herzlich willkommen an Sie beide.
Hallo. Herzlichen Dank.
Schön, dass Sie hier heute Abend mit dabei sind. Unser Thema heute Abend soll die Corona-Pandemie sein. Einerseits, was bedeutet das für das Gesundheitswesen, was Sie da so mitbekommen? Andererseits aber natürlich auch, wie gehen Sie als Hochschule damit um und was bedeutet das für die Studierenden? Zunächst möchte ich Sie aber bitten, sich selbst einmal kurz vorzustellen. Frau Dr. Meierhofer, wenn Sie da beginnen möchten.
Ja, vielen Dank, Herr Jung. Mein Name ist Barbara Meierhofer. Ich bin seit 11 Jahren an der Apollon-Hochschule und leite seit 2012 den Studiengang Pflegemanagement. Meine Fachgebiete sind klar Pflegemanagement, Führung, Altenhilfe in ambulanten und stationären Einrichtungen, Palliative Care, Pflegepädagogik und natürlich noch Qualitätsmanagement. Und darüber hinaus bin ich auch noch als Dozentin an der Hochschule in Osnabrück tätig. Ich habe viele Jahre eine Krankenpflegeschule geleitet, bin dann anschließend zum diakonischen Träger gewechselt und war dort zuständig für sämtliche ambulanten und stationären Einrichtungen. Ein weiterer Schwerpunkt meines Lebens sozusagen, der mich sehr geprägt hat, ist die Hospizarbeit. Ich habe einen Hospizverein gegründet und den dann auch 17 Jahre geleitet.
Ja. Ja, vielen Dank für Ihre Vorstellung. Herr Professor Masanik, möchten Sie fortfahren?
Ja, herzlichen Dank, lieber Herr Jung. Auch ich grüße Sie ganz herzlich im Orbit, von wo Sie immer uns zuschauen und zuhören. Ich bin Michael Masanik, bin an der Apollon-Hochschule zuständig für den Bereich Krankenhausmanagement und medizinische Kompetenzvernetzung und von Hause aus Mediziner, aus der Rolle auch und der Erfahrung im Rahmen von geschäftsführerischen Tätigkeiten in Klinikkonzernen. Darf ich nun Verantwortung mitgestalten im Kuratorium für Heimdialyse und Nierentransplantation als im Vorstand zuständiger für Medizin und allen Zentren. Im Bereich der Verbandsstrukturen und weiteren Tätigkeiten bin ich auch Mitglied der Deutschen Krankenhausgesellschaft und durfte auch einiges an Erfahrung bei innovativen Themen im Expertenbeirat des Innovationsausschusses sammeln. Ich freue mich sehr auf den Dialog hier mit uns dreien und auch mit Ihnen, wo immer Sie auch sind.
Ja, vielen Dank auch für Ihre Vorstellung. Und an der Stelle greife ich es gerne auf, auch an alle Zuschauer der Hinweis, wenn ihr Fragen habt oder das Ganze kommentieren, diskutieren möchtet, nutzt gerne den Chat bei YouTube und Facebook dazu. Ja, bevor wir jetzt gleich auf das große Ganze zu sprechen kommen, das Gesundheitswesen, die Studierenden, halt erstmal so die Frage an Sie beide. Welche Veränderungen haben sich denn für Sie ganz persönlich in den letzten Wochen ergeben und wie sind Sie damit umgegangen?
Naja, ich denke, ich spreche jetzt mal für mich, mir ging es nicht anders als den Millionen anderen. Eingesperrt sein sozusagen zu Hause. Ja, so ein Stück weit auch Angst besetzt, Nachrichten geguckt, morgens, mittags, abends. Mittlerweile haben wir das wirklich auf einmal am Tag beschränkt. Es hat eine Zeit gedauert, bis man auch das verkraftet hat und andere Möglichkeiten gefunden hat, mit den Menschen, die man ja liebt, die man braucht, die man gerne um sich hat, medial zu verkehren. Aber jetzt muss ich sagen, es hat sich alles gut eingespielt und es wird auch wieder ein bisschen lockerer und ich denke, so ein bisschen Hoffnung macht sich jetzt auch breit, ja.
Das heißt, Sie waren dann auch recht schnell im Homeoffice, als das Ganze akuter wurde?
Das ging ganz schnell und wir sind das ja eigentlich gewöhnt bei Apollon. Wir machen ja alles im Homeoffice, also Korrektur von Fallaufgaben, von Hausarbeiten und so weiter, von Thesen. Wir kommunizieren sehr viel über die E-Mails mit den Studierenden. Es ist natürlich mehr Arbeit geworden, das habe ich schon gemerkt. Die Mails wurden wesentlich intensiver, kamen öfter, waren auch zum Teil Sorge geleitet von den Studierenden, teils privat, teils auch von ihren Einrichtungen, für die sie zuständig oder in denen sie tätig sind. Wir haben auch viel mehr telefoniert. Also es hat sich von daher schon ein bisschen was geändert. Aber ansonsten muss ich sagen, läuft eigentlich alles rund.
Ja, vielen Dank. Herr Professor Masanek, wie war es bei Ihnen?
Ja, Sie haben ja nach dem Persönlichen, sozusagen dem Menschlichen, fokussiert nachgefragt. Also ich habe mich sicherlich im Januar, als am 31.12. aus Wuhan so die erste Meldung kam, dann auch orientierend und suchend empfunden, wartend auf das, was da kommt und aufgrund der spärlichen Informationen am Anfang noch gar nicht bewertend. Und das nahm ja dann rasant seinen Lauf, nachdem dann Kenntnis da war im Januar, Ende Januar, Anfang Februar, was dort in Anführungszeichen auf uns zurollt, dann hat das persönlich natürlich eine Menge gemacht im Sinne von, naja, das erlebt man jetzt als Mensch erstmals, eine Epidemie, / Pandemie. Und ist es so und trifft uns das auch so? Und als dann mit der Perspektive auch aller beruflichen Aufgaben es dann absolut geboten war, die Strukturen dem anzupassen, was auf uns zurollte, gab es ganz viele Veränderungen. Also im privaten Leben habe ich noch nie so selten an Tankstellen gestanden. Ansonsten war ich viel mehr auf Autobahnen unterwegs und in Terminen. Ich habe noch nie so leere Züge gesehen. Daher auch als betroffener Mensch die Veränderung auch ganz bewusst wahrgenommen. Und das Business, sicherlich Thema Apollon, aber auch insbesondere im KFA, dann natürlich mit ganz, ganz anderen Aufgabenstellungen.
Ja, da sind wir auch schon mitten im Gesundheitswesen. Apollon Hochschule, die Hochschule der Gesundheitswirtschaft. Viele Ihrer Studierenden sind tätig im Gesundheitsbereich. Wie erleben Sie da die aktuelle Lage in der Pflege und auch in Gesundheitseinrichtungen?
Ja, dann fange ich mal wieder an, ne?
Gerne. Gerade mit der Pflege, ne?
Ja, gerade mit der Pflege, ja. Ich will jetzt mal ganz bewusst auf die Studierenden, die in der Altenhilfe tätig sind, abzielen, weil das einfach auch so mein Kerngebiet ist. Und ich habe schon gespürt, wie sie ja teilweise ratlos und auch hilflos sind. Und Corona kam auf die Pflegenden, auf die Einrichtungen, ich will sagen, nicht wie ein Hurrikan, sondern wirklich wie ein Tsunami zu. Nicht wissend, was da kommt. Es hat plötzlich nichts mehr gepasst. Die für andere Infektionserkrankungen ausgearbeiteten Pläne passten nicht mehr, haben nicht mehr gestimmt. Es fehlte an Desinfektionsmitteln, es fehlten Handschuhe. Das ist natürlich der Einkaufspolitik der ganzen Jahre geschuldet, wo man ja immer dieses System Just in Time präferiert hat, nur so viel einzukaufen, wie man braucht. Und jetzt ist einem das wirklich auf die Füße gefallen. Mundschutz und Schutzkleidung benötigt man ja in den Altenhilfeeinrichtungen wahrlich nur sehr selten. Also da waren auch zu wenig. Und auch für die Führungskräfte war es von Anfang an eine Welle, die auf sie zugerollt ist, auf die sie im Prinzip, ich will mal sagen, nicht gut vorbereitet waren. Von daher denke ich auch, waren sie keine große Hilfe für die Mitarbeitenden. So viel erstmal dazu.
Ja, das heißt, das wurde Ihnen auch teilweise von den Studierenden dann zurückgemeldet, ja. Und sich auch teilweise an Sie gewandt vielleicht mit der Problematik oder überhaupt an die Hochschule, um da auch Unterstützung oder auch einfach auch mal zu reden.
Ja, es war einfach mal natürlich das Gespräch und dann, wie sollen wir was machen und können wir nicht mal ganz schnell eben ein Pandemiekonzept entwickeln? Ja, so mal ganz schnell eben, das funktioniert halt nicht. Ja, aber wir haben doch die Konzepte, wir wissen doch, wie man ein Konzept erstellt. Ja, aber wir können mit dieser Pandemie momentan noch nicht umgehen, weil wir ihre Auswirkungen nicht kennen. Also gab es viele Fragen, vor allem weil ja gerade die Altenpflegeeinrichtungen so sehr menschenbezogen sind. Im Krankenhaus ebenso, aber diese intensive Betreuung, diese oft jahrelange Betreuung der Menschen, die macht was in den Pflegenden und dieses, was es da gemacht hat, war ganz schwer für viele zu verkraften. Und dann kam natürlich die erste Welle, die ersten Pflegeeinrichtungen, die Infizierte waren. nicht nur Mitarbeitenden, sondern eben auch Bewohner. Und dann kamen die ersten Verstorbenen. Und dann kamen die Probleme, aber richtig geballt.
Ja, das kann ich gut mir vorstellen. Herr Professor Masanek, wie hat es sich für Sie dargestellt?
Also bei den Studierenden und ich habe da so zwei Perspektiven sicherlich. Sie fragen nach den Studierenden. Ich habe die Studierenden eben aus ganz unterschiedlichen Perspektiven immer wahrgenommen, weil ja die Breite bei uns an der Hochschule, an der Apollon-Hochschule, auch in all den Studiengängen, die wir haben, dann eine Pluralität der Perspektiven letztlich darstellt. Es sind Studierende dort, die schon Fachärzte sind und ein MBA machen. Es sind aber auch Bachelorstudenten da, die gerade am Beginn ihres Weges sind und auch da aus den Bereichen Pflege, Assistenzberufe, Rettungsmedizin, aber auch von den Kostenträgern, von den Krankenkassen oder von politischer Perspektive auf dieses Thema Covid-19 schauen. Und das ist für jeden eine andere Perspektive. Frau Meyerhofer hat sehr schön ausgeführt, wie die Betroffenheit aus der Pflegeperspektive ist, wenn dort die Schwestern, egal wo sie eingesetzt sind, in Altenheimen, Krankenhäusern, ambulanten Strukturen, auch unmittelbare Betroffene sind. Bei anderen Bereichen ist es ja dann so, der Rettungsdienst hat nochmal eine ganz andere Perspektive darauf. Und wenn es jetzt darum geht, gesundheitsökonomische Themenbereiche dagegen laufen zu lassen, da heißt es plötzlich, wir machen mal einen Shutdown mit Kliniken zum Beispiel und Elektivoperationen werden abgesagt. Was heißt es am Ende für die Erlössituation von Krankenhäusern? Gibt es dort auch Ängste, die sich betriebswirtschaftlich gegebenenfalls begründen lassen, weil auch Unklarheiten noch sind? Und daher waren es ganz unterschiedliche Fragestellungen, die mit Covid-19 letztlich dann auch zu uns gekommen sind. Bis zu einem Studenten, der mir gesagt hat, ich bin gerade mitten in einer Masterthesis. Das passt mir jetzt gar nicht, dass das kommt. Das dauert alles länger. Aber das ist auf der anderen Seite auch hochspannend. Können wir das noch mit berücksichtigen? Also ich sage einfach mal so, die Vielfalt der Themen, das ist fordernd. Aber es ist auch begeisternd.
Ja, konnten Sie dann auch so aus Ihrem breiten Erfahrungsbereich, aus der Praxis, die sind auch manchmal Unterstützung bieten, dass man da auch in den Dialog gehen konnte, um auch irgendwo ein bisschen was geben konnte mit dem ganzen Thema? Oder war es vor allen Dingen ein Austausch und ein offenes Ohr bieten?
Also in den direkten Kontakten her ist die Tiefe meistens ja mit ganz konkreten Fragestellungen verknüpft. Und diese Fragestellungen, denke ich, aus dem medizinischen Sektor, die kann man gut flankieren oder Hinweise geben. In einer Krise, denke ich, ist zumindest auch aus unternehmerischer Sicht in meiner Verantwortung, die ich dort habe, hochqualifizierte, validierte, klare Aussagen immer ganz wichtig. Weil bei der Pluralität von Informationen, die auf Menschen einstürzen in gewisser Weise und gerade in Krisensituationen, ist Orientierung ja nicht immer einfach. Und dann auch für die Fachberufe nicht immer einfach. Da kann man schnell in die Pflege gehen. Reicht jetzt so ein Mund-Nasen-Schutz, so eine OP-Maske aus? Brauche ich so eine FFP2-Maske? Wann brauche ich die? Was versteht man jetzt unter RKI-Richtlinien? In welchen Fällen ist was anzuwenden und so weiter? Dann wird das hochspezifisch. Und das, denke ich, das konnten wir an mehreren Beispielen bei uns an der Apollon-Hochschule auch qualitativ sehr gut begleiten. Wenn wir da auf die Online-Vorträge, die wir dort haben, mal verweisen. Dort haben wir ganz ad hoc zu den verschiedenen Themen der psychosozialen Thematik oder der Pflege oder auch einen ausführlichen Bericht im Sinne von Covid-19, wie es bei uns im Träger im KFH ist, das dargestellt, hochaktuell. Und das, was dann so in gewisser Weise explodiert war, ist der Chat, weil aus verschiedenen Perspektiven gefragt wurde. Und damit war der Wissenstransfer von der Basis dahingehend sicherlich für beide Seiten sehr spannend.
Ah ja, hat man auch einen wirklicher Dialog auf Augenhöhe dann da auch zustande. Ja, nun ist es ja so, dass natürlich Corona ist eine Krise. Es wird auch teilweise von Katastrophe gesprochen, was sicherlich der, wenn man sich die Anzahl der Betroffenen anschaut, auch der Opferzahlen, mehr als gerechtfertigt. Dennoch auch mal die Frage, welche Chancen könnte denn diese Krise auch mit sich bringen und welche neuen Perspektiven ergeben sich auch für die Praxis? Was könnte sich da im Gesundheitswesen vielleicht auch nachhaltig ändern, sodass wir sagen, trotz allem bleibt auch hinterher etwas da übrig, was ja ein Fortschritt ist, eine Weiterführung ist.
Ja, dann komme ich wieder mit meiner Pflege. Ne? ich habe, was ich von Pflegenden sehr oft gehört habe, war, das ist ja toll, dass wir Applaus kriegen, dass wir als Helden des Alltags bezeichnet werden. Aber im Prinzip sind wir ja eigentlich immer Helden des Alltags, beziehungsweise das ist unser Job, das ist unsere Aufgabe und das machen wir, weil wir es einfach gerne machen. Wir haben dieses Pflegegen in uns. Was ich festgestellt habe, was vermisst es, ist ein Risiko- und Krisenmanagement, das in ganz wenigen Einrichtungen und wenn dann nur fragmentär vorhanden ist, also da sollte zwingend auch die Pflege involviert werden. Es müssen Pandemiekonzepte erstellt werden, aber nicht am grünen Tisch in irgendwelchen Verwaltungen, sondern da müssen einfach die an der Basis sind, die wissen, worum es geht, müssen mit ihren Beitrag dazu leisten. Wir brauchen zusätzliche Pflegekräfte, wir brauchen Fachkräfte und Pflegeassistenzkräfte. Ja, das sagt man so leicht, ne? Woher nehmen und nicht stehlen. Aber ist ja auch mit darin begründet, dass Pflege kein sehr hohes Ansehen in der Bevölkerung hat. Und vielleicht begreifen jetzt doch manche Leute, wie wichtig es ist, dass wir Pflegekräfte vor Ort haben. Wir müssen vor allen Dingen die jetzt Tätigen und die vielen Pflegebedürftigen, die ja auf uns zurollen werden, noch während dieser Zeit von Corona, aber auch danach, die müssen adäquat versorgt werden und die können nicht einfach nur so nebenher laufen. Wir brauchen eine Pflegehotline, die verbunden ist mit Ministerien, mit Ärzten, mit Pflegestützpunkten, mit den Gesundheitsämtern. Wir müssen viel stärker in Telepflege einsteigen. Telemedizin, ja, das sehen wir auch im Fernsehen, ist toll. Ne? Es wird am Ort A operiert und der Fachmann von Ort B gibt Ratschläge dazu. Telepflege würde ein Teil der Probleme gerade in der Peripherie auf dem Land schon lösen können. Dazu braucht es aber natürlich entsprechende finanzielle Ausstattung. Ne? Das ist klar. Anbieter, Einrichtungen müssen entsprechend ausgestattet werden. Sonst kann keine gute Leistung gebracht werden. Und das Gleiche ist ja auch in den Krankenhäusern. Nicht umsonst wird jetzt wieder drauf gedrungen, normal sozusagen zu operieren, zum Tagesgeschäft auch wieder überzugehen. Es wird einfach das Geld dringend benötigt. Oder Herr Masanek, sehen Sie das anders?
Ja, nein, das sehe ich nicht anders. Im Krankenhaussektor absolut. Das ist ja genauso jetzt eine Notwendigkeit, auch wenn Politik Rahmenbedingungen ja initial zunächst erstmal geschaffen hat durch bessere Vergütungsstrukturen. Aber das reicht ja bei weitem nicht aus. Wir wissen gar nicht in der Kostenbetrachtung, was es am Ende alles gekostet hat in den Sektoren. Und wir müssen uns dann der Frage stellen, wie die Entscheidungen, die vor der Notwendigkeit der Pandemie ja zwingend erforderlich waren, wie man die rein unternehmerisch jetzt entsprechend betriebswirtschaftlich abfedert und wie die gegenfinanziert werden. Und daher kommt da mit Sicherheit jetzt Druck rein, welches heißt, wieder schnell zurück zum Routinethema. Um dann auch wieder die Wirtschaftlichkeit zu stärken. Aber man darf eins nicht vergessen, es gab ja auch eine Zeit vor Covid-19 und die Finanzierung der Krankenhäuser, da kann ich nur immer wieder auf klare Statements auch der Deutschen Krankenhausgesellschaft hinweisen, die das ja anprangert, ist ja in einer ganz schwierigen Lage im Grundsatz. Und jetzt kommt Covid-19 noch obendrauf und hat einen entsprechenden Effekt, den es jetzt zu bewerten gilt. Herr Jung, Sie haben auch nach Chancen gefragt. Was kann man daraus lernen? Ich sag mal, zum Beispiel in meiner Tätigkeit in einem Kuratorium für Heimdialyse Wir haben ja 200 Nierenzentren und damit auch ganz, ganz viele Pflegekräfte, über 4000. Und das, was Frau Meierhofer dargestellt hat, kann ich nur unterschreiben. Die haben eine hohe Professionalität bei der Fachpflege, das ist vollkommen unstrittig. Aber in solchen Situationen, die dann in aller ganzen Heterogenität von Universitätsklinika über assoziierte Kliniken, über einzelstehende Dialysezentren irgendwo im Ländle, die werden alle mit dem gleichen Thema konfrontiert, und das ist Covid-19. Und das macht irgendwas mit denen und die brauchen Prozesse. Was wir gelernt haben und recht schnell für uns wichtig war, das ist Wissenstransfer. Untereinander das weiterzuleiten, was in bestimmten Bereichen vorhanden ist, um es anzubieten, auch in einer Eigenverantwortung und dann weiterzuentwickeln. Daher einen SharePoint gebildet, klare Strukturen aufgebaut, klare Kommunikationsstrukturen, wöchentliche, teils Webinare geschaltet für leitende Pflege. Da waren die alle leitende Pflege auf einmal drin und wurden von Experten nochmal geteacht. Fragerunden gab es, so ähnlich wie ja jetzt auch die Möglichkeiten besteht. Und das ist sicherlich eine Erkenntnis, die hoffe ich, dass sie unternehmerisch dann auch sich in die Zukunft entwickelt. In der anderen Perspektive, was kann sich für das Gesundheitssystem ändern, möchte ich einfach nochmal an den Bereich 27.03. erinnern, wo der gemeinsame Bundesausschuss ganz weitreichende Entscheidungen gefällt hat und dort mit dem Ziel auf der einen Seite die Qualitätssicherung, die ja bei uns in unserem Land einen ganz hohen Stellenwert hat, insoweit auf ein Mindestmaß zu reduzieren, um letztlich den Prozessen und der Notwendigkeit von freier Arbeitskraft in den Kliniken nicht im Wege zu stehen. Also wirklich ganz bewusst Bürokratie abzubauen für einen bestimmten Zeitraum. Wir werden alle das nochmal betrachten müssen, was das am Ende bedeutet, wenn man dort weniger jetzt die Dokumentation hat, was das für Prozesse bedeutet. Aber das ist in ganz vielen Teilbereichen von Kliniken und auch in den ambulanten Strukturen hat das ja Einzug gehalten, eine ganz weitreichende Maßnahme. Und das im Rahmen der Beurteilung wird dann auch Fragen aufwerfen, ob man das dann alles so machen muss in Zukunft, ob nicht weniger mehr ist in einer klaren Verantwortung vor Ort und welche neue Wege, innovativen Wege man da gehen kann. Und das zweite Thema, was dort auch initiiert worden ist, ist das ganze Thema von Prozessen. Das, was sonst üblich ist, wenn man als Patient aus einem Krankenhaus entlassen wird und muss danach dann zu seinem Hausarzt, um die Rezepte dann zu bekommen und Verordnungen zu erhalten, wurde in einem Federstrich dann ermöglicht, Krankenhäuser größere Rationen letztlich verordnen zu dürfen, damit auch die Kontakte der Patienten, die sich nicht anstecken sollten oder die vielleicht sogar schon positiv waren, zu einer deutlichen Minimierung letztlich der steilen Kurve der Epidemiologie geführt hat, um einfach Risiken zu minimieren, um Mitarbeiter zu schützen in allen Bereichen. Und auch das ist eine Erkenntnis, ja, das hat das ganz klar verändert über die Sektoren hinweg, also in Krankenhäusern, in Altenheimen und in Arztpraxen. Und ich denke, auch das gilt es zu bewerten, welche Chancen darin liegen, um unser Gesundheitssystem modern weiter in die Zukunft zu entwickeln.
Ja. Hätten Sie da die Hoffnung, dass trotz aller Fragen der Finanzierung dann auch wieder auch über die Krise hinaus der Pflegeberuf attraktiver gemacht wird? Ich glaube, weniger Dokumentation, wenn da ein Teil von bleiben könnte, wäre schon etwas für viele, weil ich höre selten was in den Blogs von Studierenden oder Tätigen in dem Bereich, dass viele sagen, ja, ich mache ja eigentlich, ich möchte ja arbeiten, ich möchte am Patienten arbeiten, kann das aber immer weniger. Aber natürlich auch, was Vergütung und vielleicht auch so die Arbeitsbedingungen, Arbeitszeiten und Überstunden angeht. Oder wird man da dann doch irgendwann wieder sagen, ja Moment, jetzt haben wir so viel Geld ausgegeben, jetzt müssen wir eher noch mehr schauen, wie das Ganze sich auch wieder finanzieren lässt.
Naja, es wird bestimmt nicht finanziert über eine übermäßige Bürokratisierung. Und ich denke, auch da liegt die Chance drin, wenn wir einfach mehr digitalisieren und viel mehr aufnehmen. Ich will mal das an einem praktischen Beispiel festmachen. Eine Pflegekraft geht zum Patienten oder zum Bewohner und nimmt quasi den Status quo gleich auf ins Tablet. Das Tablet wird vernutzt mit der Dokumentation im PC. Jeder kann drauf schauen, es sind die Einordnungen entsprechend. Und von daher ist es, denke ich, dann doch schon wesentlich effektiver. Ein anderer Punkt sind die Arbeitszeiten. Klar, 24 Stunden rund um die Uhr in 7 Tagen ist logisch, aber auch dieses hängt sehr stark ab davon, wie gestalten wir Arbeit, wie gestalten wir Prozesse. Ausufernde Prozesse, manche Dinge werden 3-4 Mal gemacht, obwohl es wirklich nur einmal nötig wäre. Wir müssen da viel effektiver, effizienter auch denken. Und natürlich ist es ein Punkt, wir brauchen Pflegekräfte, aber das hängt, meine ich, und das signalisieren mir schon auch die Studierenden, das hängt nicht zwingend an ein paar hundert Euro mehr im Monat. Geld ist nicht der Punkt. Es ist vielmehr der Punkt, wir wollen das tun, was wir gelernt haben oder was wir lernen. Wir wollen effektiv führen, wir wollen effizient führen, wir wollen was umsetzen, wir wollen etwas bewegen in der Pflege zusammen mit der Medizin. Und das funktioniert nicht, wenn sich nichts rührt, außer dass vielleicht 300 Euro mehr auf dem Konto sind.
Ja, da bin ich ganz bei Ihnen. Also das Miteinander ist ja gerade auch bei Covid-19 ein berufsgruppenübergreifendes Thema. Und damit sind ja auch, es wird interdisziplinär ja in vielen Bereichen schon zusammengearbeitet, in den Kliniken und auch miteinander, weil Medizin ist ja halt eben das Miteinander ärztlichen und pflegerischen Handelns und auch soziologischen Themenbereichen. Ich denke, das ist klar. Gleichwohl, liebe Frau Meyerhofer, ist es schon eine besondere Herausforderung im Pflegeberuf, jetzt ganz nah an den Patientinnen und Patienten, die da Covid-positiv sind, die auf Intensivstationen behandelt werden, die langzeitintubierte, langzeitbeatmet werden, die alles an medizinischem Know-how brauchen, teilweise, was wir so in unserem Land auch zur Verfügung stellen können. Und Gott sei Dank auch zeitlich nicht limitiert zur Verfügung stellen, wie es ja woanders auf der Welt eben ganz anders ist, ist ja auch schon politisch ein Statement bezüglich der Finanzierung für Pflege formuliert worden aus Berlin. Und ich halte das auch im Grundsatz der Pflege, wie der Pflegeberuf letztlich ja vergütet ist, schon für eine absolut legitime Forderung auch von den Pflegenden an der Front. Es ist nur die Frage, wie das dann finanziert wird. Denn die Antwort, die habe ich für mich noch nicht ableiten können, weder in den ambulanten noch in den stationären Strukturen. Das ist sicherlich im Fluss, auch das ist ein Prozess. Aber Erwartungshaltung ist dann da von den Pflegenden vor Ort. Und die sagen dann, wie geht ihr denn jetzt mit uns um? Also Wertschätzung, ja, aber ist das am Ende alles? Also die Diskussion, denke ich, die werden wir in Deutschland jetzt führen müssen. Und ich denke auch, sie ist sicherlich auch politisch mit initiiert worden. Und rein unternehmerisch sage ich aber auch, da muss man sich darüber unterhalten, wie man letztlich das dann auch gegenfinanziert.
Da gebe ich Ihnen völlig recht, Herr Masanek. Aber erstmal müssen wir, denke ich, dafür sorgen, dass gerade im Bereich der Altenhilfe wirklich deutschlandweit die Gehälter angeglichen werden. Es kann nicht sein. Ich lebe ja nun in Niedersachsen, aus Bayern kommend. Da liegen Welten dazwischen. 5 Kilometer von uns entfernt beginnt Nordrhein-Westfalen. Das sind zum Teil über 500 Euro mehr. Also sowas funktioniert für mich überhaupt nicht mehr. Ja, sondern es muss ein gleiches, hohes Niveau sein. Es ist auch schon allein jetzt wieder die Diskussion, und da schreiben mich jetzt auch Pflegende drauf und auch Studierende angesprochen. Wieso ist in der Diskussion für Pflegende in Krankenhäusern, egal wo, 1500 Euro an Zulage zu zahlen und für die Altenpflege 1000 Euro? Auszubildende 900 Euro. Da ist für mich das fehlt was. Das ist für mich nicht stimmig. Das passt nicht, ja. Und das kriegen natürlich Altenpfleger dann schon berechtigterweise sehr leicht in falschen Hals. Und ja, wir sind weniger wert als eine Pflegekraft im Krankenhaus oder in der Reha XY.
Ja, da bin ich ganz bei Ihnen. Und es geht ja im Rahmen unseres föderalistischen Staates ja auch noch weiter bis auf Länderebene. Also wenn man jetzt Bayern sieht, wo 500 Euro sozusagen für die stationäre Pflege ausgelobt ist und der Staat die finanziert, also der Staat Bayern, dann haben wir ja noch viele Bundesländer, die dort keine Antwort gefunden haben. Und da fragt sich auch jeder, der dort dann tätig ist, warum ist es da anders als bei uns? Und das ist schwierig zu vermitteln. Aber jetzt aus unternehmerischer Sicht kann ich nur sagen, trifft es dann das Unternehmen auf der einen Seite, aber der Impuls kommt von woanders. Und da muss man sich darüber unterhalten, wie man das miteinander finanziert. Und das Thema, was Sie aufgerufen haben, war auch schon vor Covid-19 so.
Ja, klar.
Und in Covid-19 wird das nochmal deutlich schärfer. Und daher braucht es auch klare Antworten.
Mhm. Ja, komplexes Thema, ja. Ich denke, viele Fragen bleiben offen. Aber was ich merke und was, glaube ich, wirklich vielleicht das ist, was gut ist und was auch weiter fortgeführt werden soll, das ist die Diskussion, dass endlich mal dieses Thema offen geführt wird, ohne auch vielleicht zu sagen, ja, das kostet Geld. Dass man einfach mal schaut, die Pflegenden sind mehr im Fokus auf, was dort geleistet wird und ja, sich dann halt zeigen muss, was damit auch langfristig sich verändern kann. Kommen wir vielleicht jetzt mal auf die Hochschule zu sprechen. Ihren Umgang mit dieser besonderen Situation, was macht die Hochschule da zum Beispiel? Welche Veränderungen hat es gegeben im Präsenzbereich, was Prüfung angeht? Oder zum Beispiel auch den Versand der Studienmaterialien, wenn ja auch bei Ihnen viele Mitarbeiter jetzt im Homeoffice tätig sind.
Also von der Sache her haben wir natürlich schon einiges verändern müssen. Der Versand der Studienmaterialien läuft eigentlich. Es kommt ja auch dazu, dass sämtliche Studienhefte bei uns online runterzuladen gehen. Also von daher ist die Problematik nicht so gegeben. Klar, wir machen keine Präsenzseminare mehr, was zum Teil Studierenden, aber auch uns Lehrenden dann schon fehlt. Wir haben alles auf online umgestellt und haben da geguckt, welches Medium ist dafür gut geeignet. Wie können wir trotzdem noch mit den Studierenden gut in Kontakt kommen? Können sie zu Wort kommen lassen? Können sie auch diskutieren lassen? Also auch dieses funktioniert von der Sache her sehr gut, muss ich sagen. Wir werden das auch noch eine ganze Zeit so weitermachen. Bei den Prüfungen, wir können die Klausuren nicht auf den Nimmerleinstag hinausschieben. Das funktioniert nicht. Und deswegen schalten wir hier um auf die Open Book Klausuren, an die man sich auch erst gewöhnen muss, aber die es ja auch schon eine ganze Zeit und in manchen Settings gibt.
Ja, können Sie da vielleicht noch ganz kurz erläutern, was unter diesen Open-Book-Klausuren bei Ihnen konkret zu verstehen ist?
Es ist also keine Klausur mehr, im Großen und Ganzen gesehen, bei der abgefragt wird und die Fragen der Reihe nach beantwortet werden. Das hängt damit zusammen, dass wenn ich einen Fragenkatalog habe, auch mit Multiple Choice kann ich mich ja daheim irgendwie auch mit meinen, was weiß ich, zusätzlichen Partnern oder wie auch immer entsprechend da einstimmen drauf und die Lösungen finden, und das wäre nicht mehr gerecht. Es geht hier vielmehr jetzt auch auf Erarbeitung von Papieren, ähnlich wie in Hausarbeiten, auf Statements, auf Diskussionen zwischen 2, 3 Punkten. Also das Ganze geht vielmehr auch auf dahin, ich bringe jetzt mein Wissen umfassender ein und nicht mehr nur noch punktuell.
Klingt eigentlich eher nach höher qualifizierten Prüfungen von den Anforderungen her. Weniger Wissensabfrage, mehr Wissensanwendung.
Ja, ich denke, es ist schon sehr anspruchsvoll, wenn ich das so sagen darf, ja.
Also ich denke, so ein bisschen nur ergänzend in dem Bereich, wir sind ja an der Apollon-Hochschule schon seit vielen Jahren genauso sozialisiert, dass wir mit vielen digitalen Medien über die Fernlehre, ob mit Online-Vorträgen oder auch anderen Bereichen, unsere Studentinnen und Studenten qualifizieren und weiterentwickeln. Und ich denke, im Rahmen von Corona gab es jetzt schon noch eine Besonderheit, also von Covid-19 gab es schon noch eine Besonderheit, denn wir sind sehr bemüht, sehr individuell auf jeden Einzelnen, der da anfragt, ihn auch als Einzelperson wahrzunehmen und ihn in seinen Bedürfnissen und Sorgen zu verstehen. Der eine steht kurz vor der Masterthesis, der eine braucht seine letzte Klausur zum Abschluss, der nächste braucht eine Verlängerung, weil er jetzt in dem Berufsbereich drin ist, systemrelevante Berufe und von morgens bis abends jetzt arbeitet. Und der dritte, der hat jetzt plötzlich viel Freizeit, weil er eigentlich Kurzarbeit hat und sagt, ich möchte das nutzen und was kann ich mit Apollon in der Zeit überbrücken? Und das hat zu einer hohen Inanspruchnahme der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Apollon in der Hotline, im Studienservice, im Prüfungsservice und wo überall geführt. Und wir sind da sicherlich bemüht, das sehr individuell zu gestalten, um dann auch Brücken zu bauen und schauen, was geht. Das ist auch so ein Abbild in dem Thema Apollon und Bildung, was wir jetzt sowieso auch aus der Lehre einer Krise, die wir jetzt als Menschen ja allesamt miteinander durchleben, im Sinne von Flexibilität und des wertschätzenden Miteinanders ja auch mitnehmen können. Und das versuchen wir in Apollon zu leben und dann auch den Studenten entsprechend verständnisvoll die dabei zu begleiten.
Ja. Ja, nun haben Sie schon erwähnt, es gibt einerseits die Studierenden, die im Moment sehr viel im Beruf tätig sind, da wenig Zeit fürs Studium haben. Andererseits die, die vielleicht besonders viel Zeit haben. Auf der anderen Seite gibt es aber auch, denke ich, auch unter Ihren Studierenden, wenn vielleicht auch weniger als in anderen Bereichen, einige Studierende, die jetzt vor Kurzarbeit stehen oder vielleicht sogar ihren Beruf verloren haben als Auswirkung schon der Einschränkungen aufgrund von Corona. Wie unterstützen Sie da Studierende, um ihnen entgegenzukommen, vielleicht auch mit anderen Finanzierungsmodellen zum Beispiel?
Also da ist dann unser Studienservice gefragt, die wirklich topfit sind. Wir haben eine eigene Mitarbeiterin, die sich nur um Finanzierung kümmert. Hier geht es dann um die Fragestellung Aussetzung des Studiums erstmal für ein paar Monate, Aussetzung der Bezahlung, andere Bezahlungsmodi. Ist noch ein Stipendium irgendwo möglich? Also da wird wirklich durch die Diskussion, durch das Gespräch unglaublich auch bewirkt, damit die Studierenden, und das ist einfach unser Ansatz, das Studium nicht aufgeben müssen, ja, sondern gerade durch diese Situation hindurchkommen und ja am Schluss ein Stück schlauer sind, um dann, wenn es wirklich ist, auch einen neuen Job zu kriegen.
Ja, also da auch individuelle Lösungen und vielleicht auch so die Anregung an diejenigen, die da betroffen sind, sich vielleicht noch gedacht haben, ja, das lohnt sich ja eh nicht, doch der Hinweis da mal zu fragen und zu schauen, was kann möglich gemacht werden.
Auf jeden Fall bei allen Fragen rund ums Studium, egal ob es Probleme mit der Finanzierung, mit der Zeit gibt, mit den Themen gibt, beim Wechsel in anderen Fachbereich, wenn ich mir nicht ganz sicher bin oder wenn ich überhaupt Fragen habe, wie läuft so ein Fernstudium, dann an unseren Studienservice, die arbeiten von morgens bis abends, muss man sagen, wirklich im Hochleistungsmodus und da gibt es Antworten doch.
Ja, vielen Dank. Das soweit mal zum, ja, ich sag mal, organisatorischen Bereich, was da gemacht worden ist, auch eine Unterstützung ist. Was ändert sich denn in diesen Zeiten aus Ihrer Sicht für die Lehre? Zum Beispiel, wo kann jetzt Praxiswissen ganz aktuell mit in die Lehre einfließen oder auch umgekehrt, wo können vielleicht Konzepte aus der Lehre ausprobiert und angewendet werden in der Praxis?
Da könnte ich mal den Praxistransfer in die Hochschule an einem Beispiel gerne erläutern. Wir haben in der, das war letzte Woche, Donnerstag, einen Online-Vortrag geschaltet, der sich ganz konkret mit dem Krisenmanagement von Covid-19, jetzt an dem Beispiel bei uns im Kuratorium für Heimdialyse, darstellt. Und wir haben dort ganz transparent, die Frau Dr. Rüssmann hat das hervorragend dort dargelegt als Leiterin Gesundheit des Konzerns, einmal über die Strukturen informiert, wie in kurzer Zeit Strukturen aufgebaut worden sind, wie das vernetzt worden ist, was zentrale, dezentrale Krisenstäbe bedeutet, wie Wissenstransfer sichergestellt wird. Dann entsprechend auch nicht nur Wissenstransfer innerhalb des Unternehmens, sondern strukturiert vom RKI und in Zusammenarbeit mit Charité oder großen Universitätsklinika sozusagen ganz zeitnah zur Verfügung gestellt wird, als eines. Auf der anderen Seite aber dann auch die täglichen Sorgen, die in einer Hotline, die wir zum Beispiel letztlich mit 7 Mitarbeitern besetzt haben, weil als Covid-19 dann im Februar mit den ersten positiven Patienten und Dialysepatienten sind Hochrisikopatienten konfrontiert waren, kam es viele Fragen an den Hotlines. Also wie kann man dort in First Level mit einem hohen Niveau auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützen. Und das haben wir dargestellt in einem Online-Vortrag. Heißt, volle Praxis im Hier und Jetzt den Studierenden, die dort keinen Zugang dazu haben, weil sie vielleicht bei Kostenträgern arbeiten und ganz andere Perspektiven aufs Gesundheitswesen haben, aber auch denen, die in der Pflege, in Altenheim, wie auch immer tätig sind, unsere Erfahrung zur Verfügung zu stellen, mit ihnen zu diskutieren. Und ich kann nur sagen, danach in dem Chatroom, das war voll und wurde immer voller. Und wir waren froh, dass die Technik nachher gehalten hat. Und das zeigt die Bedarfe, die da sind. Und das ist unsere Motivation, möglichst viel Praxistransfer schnell zur Verfügung zu stellen und dann mit den Studierenden zu diskutieren und dann zu teilen.
Ja, Frau Meierhofer, möchte ich was ergänzen?
Nein, ich kann Herrn Masanek nur zustimmen. Das ist ja unser Pfund, das wir immer schon haben und gerade auch jetzt in dieser Situation haben können, indem wir relativ schnell oder sehr schnell reagieren können und mit Online-Vorträgen reingehen können, die für die Studierenden sind, die aber auch für nicht bei uns Studierende offen sind, wo es wirklich um die Praxis geht, wo es um die Anwendung geht. Ja, wo es einfach um das leichtere Know-how geht und wo dann schon auch Fragen beantwortet werden können, wo natürlich auch Fragen offen bleiben.
Ja, überlegen Sie da auch jetzt über diese Zeit hinaus Veränderungen am Lehrkonzept, um das, was jetzt quasi an Bedarf es sich vielleicht auch ergibt, an Austausch, an noch engerem Theorietransfer, das zu übernehmen und dann einfließen zu lassen in die Zukunft?
Ja, soll ich zunächst, Frau Meierhofer? Da brennt mir das Herz im Positiven. Und das macht auch Freude mit den Kolleginnen und Kollegen bei Apollon, weil genau dieses Grundverständnis da ist, das innovative, digitale. Und ich sage das jetzt mal so auch aus der Perspektive einer federführenden Verantwortung in einem Gesundheitsunternehmen. Aus meiner Perspektive Vorstand bin ich überglücklich, dass es die Möglichkeit gibt, dual die Informationen und das Wissen, so wie wir es haben, mit der Fernlehre zu vermitteln und gepaart mit hohem Praxistransfer dann mit den Beteiligten zu diskutieren. Bis hin in Bachelor- und Master-Thesen, die praxisrelevanten hohen Bezug haben. Da haben die Studierenden und Studenten dann was davon. Und für mich geht immer noch so ein bisschen ein kleiner Kick obendrauf, obwohl ich noch nicht genau weiß, wie wir es in der Breite darstellen können. Während dieser gesamten Zeit eines Studiums entsteht ja auch eine Persönlichkeitsentwicklung. Der Student entwickelt sich weiter, kommt in neue Verantwortung bei seinem Dienstgeber, Arbeitgeber, sucht neue Herausforderungen, will neue Wege gehen. Und da setzen wir sicherlich auch gerne immer den einen oder anderen Impuls des Reflektierens. Und das, denke ich, ist eine Herausforderung und war umso mehr eine Herausforderung für all die, die jetzt aus Präsenzveranstaltungen mal ganz schnell was stricken mussten mit vielen Wochenenden, Nachtstunden und Themen im Lehrkörper. Ja, aber dem stellen wir uns und versuchen dann das Beste daraus zu machen.
Ja, so sehe ich das genauso. Ja,
ja, also auch da noch mehr auch mal wieder das Mischen.
Das ist der Punkt, ne?
Muss man sagen. Auch gerade aus Ihrer Studierendenschaft, dass halt an der Fernhochschule, an der Apollon-Hochschule auch wirklich die Praktika im Studium sind, anders als vielleicht im Präsenzbereich, wo doch mehrere erst die Theorie sich einverleiben, das akademisch abschließen und dann in die Praxis gehen, dass man da noch mehr das Ganze auch nutzen kann in Ihrer Zielgruppe, die ja wahrscheinlich hauptsächlich berufsbegleitende Studierende da auch sind.
Ja, wir haben aber schon auch einige Abiturienten, die das gleich nach dem Abitur studieren und nebenher dann arbeiten. Wir haben auch einige, die zum Beispiel eine Pflegeausbildung beginnen und nebenher bei uns studieren, weil sie sagen, das ist einfacher, wenn ich dann mir die Zeit einteilen kann. Und da kommt auch ganz viel Praxistransfer wieder her. Also das ist auch eine ganz prima Sache.
Ja, also auch bei denen ja auch wieder diese Kombination Studium plus Job, statt das Ganze seriell hintereinander zu machen.
Also das wirklich für mich damit entscheiden ist der Methodenmix. Also dass eine balancierte Form gefunden wird, wo ein Teil von Präsenz, weil es Präsenz immer brauchen wird. Also wir sind hier Ich weiß nicht, wie es in der Raumfahrt ist, ja, ob die so eine Rakete nur vom grünen Tisch ausbauen können, aber bei uns geht es um Menschen, geht es um Interaktion, geht es um ganz viel persönliche Bindung auch dazu. Und das qualifiziert ja die Studierenden dann letztlich gerade in dem in der Gesundheitswirtschaft auch das höchste Gut, was wir haben, das Leben entsprechend dann aus ihrer Perspektive zu begleiten. Und dafür gehört für mich, also 100%, das hänge ich mich jetzt mal aus dem Fenster, also 100% rein Digitales, das wäre mir zu wenig. Der Methodenmix, der muss sein. Präsenz ein wenig muss auch sein. Sicherlich dann immer skaliert in den Ausbildungsbereichen, die es dann zu betrachten gibt. Und daher scheiden auch, muss man sagen, einige Bereiche sicherlich aus. Also ich weiß jetzt, die ganz hohe Präsenzanteile haben, da wird es dann schwierig. Ja? Und da denke ich, muss man dann auch in gewisser Weise seine Grenzen erkennen und dann auch akzeptieren.
Wobei ich schon auch denke, dass einige Dinge sich umstellen werden, wo es bisher gerade auch mit Weiterbildung im Hochschulbereich oder in den hohen Weiterbildungen angesiedelt, wo immer Präsenzphasen notwendig waren. Vielleicht muss man da einfach auch umdenken auf die neuen Medien und sagen, okay, die könnten auch online, wie auch immer hier, passieren, die können auch im Fernstudium abgewickelt werden. Wenngleich, ich muss sagen, ich mache das gern auch so. Aber ich freue mich wahnsinnig auf die Zeit, wenn ich endlich wieder ein Präsenzstudium oder ein Präsenzseminar haben kann. Reden mit den Menschen, die angucken und das, was die so oft uns ja auch sagen, gerade im Einführungsseminar, ich bin hierher gekommen, ich wollte einfach mal gucken, was sind hier für Menschen?
Ja, ne? Gibt es die Hochschule auch wirklich, ne? Also ist das ein Gebäude, ist auch das wirklich eine Hochschule, was dahinter steht, ist auch, wie das so richtig greifbar wird durch die Seminare und natürlich auch, denke ich, der Austausch untereinander, der doch noch was anderes ist, ob man vielleicht einen Chat zur Verfügung hat oder ob man sich in den Pausen und vielleicht abends noch auch so informell dann noch austauschen kann. Ja, abschließend mal eine Frage noch in die Zukunft, von der von uns keiner vielleicht so genau weiß, wann die denn kommt, eine Zeit nach Corona, nach Covid-19. Was darf denn gerne wieder irgendwann wie früher werden? Präsenzseminare habe ich gerade schon herausgehört. Und wo dürfen Veränderungen aber auch gerne dauerhaft dann auch sein? Einerseits bezogen auf das Fernstudium an der Apollon-Hochschule, aber vielleicht hier zum Abschluss auch nochmal, was so Ihre persönliche Situation, Ihre Erfahrung angeht. Frau Meyerhofer, möchten Sie nochmal beginnen?
Ach, was soll so werden? Das ist schwierig. Das Miteinander ist für mich ganz wichtig. Das Miteinander im privaten Bereich, das Miteinander an der Hochschule, wozu jetzt natürlich auch dieses Durchleben der Situation schon ein Stück weit uns auch, ja, ich will sagen, stärker gemacht hat und ein Stück weit auch mehr zusammengeschlossen hat. Viel mehr muss ich ehrlich sagen, wenn Sie mich das so fragen, ich möchte einfach die Akzeptanz, die jetzt da ist für die Pflegenden und für diese ganzen Berufe, die mit Menschen zusammenhängen. Ich möchte, dass das weitergetragen wird, dass das weiterläuft, dass die Wertschätzung weitergeht und dass es nicht erschöpft ist, wenn wir eines Tages wieder alle von hier nach da fliegen können und die Hektik des Alltags uns wieder hat und alles, ja, ich sag mal, zur Normalität übergegangen ist. Das wäre so mein Wunsch.
Ja. Ich sag mal so, ja, ich denke, der Begriff Krise ist ja auch schon richtig. Ne? Wir alle erleben einen ganz deutlichen Veränderungsprozess. Und wenn man das mal so ein bisschen mit einem Bild veranschaut, wenn irgendwo ein Waldbrand war, dann sind die Bäume und die Fläche dort weg. Aber dann wächst da was Neues. Und das ist ein evolutionärer Schritt und den kennen wir aus unserer eigenen Entwicklung als Menschen auf dieser Welt. Und diesen Grundgedanken jetzt nach vorne zu tragen auf das Thema, kann man es runterbrechen auf den Bereich, den ich vorhin ausgeführt habe. Der GBA, 27.03., viele Sachen wurden ausgesetzt. Was lehrt uns das? Kritisch draufschauen, offen mit umgehen und transparent dann am Ende eine klare Entscheidungslinie finden, im Sinne von Weiterentwicklung, Lessons learned. Und das wird es in vielen Bereichen, denke ich, geben. auch in dem über den Sektoren hinaus der Krankenhäuser niedergelassenen Rettungsdienste, wie auch immer. Wenn dort im Zentrum die gegenseitige Wertschätzung wirklich dann steht und wir dann am Ende auch nicht mehr lange diskutieren müssen, wie viel Euro müssen wir denn jetzt für die Pflege mehr in die Vergütungsstrukturen hineinbringen, dann haben wir ganz viel aus Covid-19 gelernt. Ich bin der Auffassung, wir sind nicht so schnell nach Covid-19, sondern wir bleiben länger in Covid-19. Und daher ist das auch ein Prozess, der uns alleine jetzt, ob es ein Jahr ist oder zwei Jahre ist, der wird uns prägen. Und da sollten wir offen bleiben und den Weg des Miteinanders wirklich gestalterisch dann auch nutzen. Das wünsche ich mir in allen Facetten.
Ja, vielen Dank für Ihre Einschätzung. Vielleicht ergibt sich ja dann nochmal in einiger Zeit, Zeitpunkt lassen wir mal offen, Austausch darüber, dass wir dann mal schauen, wie sieht denn dann die Situation aus in der Hochschule, im Gesundheitswesen, wie sich das Ganze entwickelt hat. Ich danke Ihnen für diese ganz verschiedenen Perspektiven heute Abend rund um das Thema Corona, Covid-19 und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
Herzlichen Dank, Herr Jung.
Danke an alle da draußen und eine gute Zeit wünschen wir Ihnen.
Vielen Dank.
Und bleiben Sie gesund.
Auch, Gesundheit, genau, bleiben Sie gesund. Auch an Sie und an alle Zuschauer natürlich ein wichtiger Hinweis und auch etwas Schönes, finde ich, dass das Ganze so mitgebracht hat, sich, dass man sich gegenseitig Gesundheit wünscht und auch, dass eine hohe Bewusstheit vielleicht auch hat, was die Gesundheit für ein wertvolles Gut dann ist. Ja, und von mir auch vielen Dank an alle Zuschauer, die jetzt live mit dabei gewesen sind oder sich vielleicht später die Aufzeichnung anschauen. Wenn es noch Fragen gibt, die sich im Rückblick ergeben, dann stellt die gerne über die Kommentare ein. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann bitte euren Daumen hoch dafür, abonniert kostenlos den Kanal und aktiviert die Glocke für Benachrichtigungen bei weiteren Videos zur Apollon-Hochschule und auch ganz allgemein zum Thema Fernstudium.